Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von Podcast Medizin 3.0. Heute auch wieder dabei euer Host und Physiotherapeut Ivan Golovko und heute haben wir als Experten Moritz Müller dabei. Moritz, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, Moritz Müller mein Name. Ich bin inzwischen seit einem Vierteljahrhundert im Groben und Ganzen in diesem Business ursprünglich mal angefangen, tatsächlich als Masseur, medizinischer Bademeister bis inzwischen, ja, schändlich in Anführungszeichen studierten Physiotherapeuten. Wir betreiben eine Physiotherapiepraxis, ein Reha-Zentrum und ich habe eine Fortbildungs-Weiterbildungsorganisation im Bereich muskuloskeletaler Ultraschall und das ist so mein Steckenpferd, wie man hier sagt.
Jetzt hast du auch schon mal den muskuloskeletalen Ultraschall erwähnt. Ist das auch etwas, was du in deiner Praxis praktizierst? Hast du da auch den Schwerpunkt in deiner Praxis?
Definitiv, auf jeden Fall. Das hat sich jetzt über viele Jahre herausgebildet oder im Prinzip auch über Jahrzehnte jetzt inzwischen. Ich selber mache im Grunde nur noch Erstkontakt und Eingangsdiagnostik. Das ist auch was, wo ich zu 70% den Ultraschall benutze. Natürlich gibt es auch andere Sachverhalte. Es gibt beide, die da entsprechend auch geschult und fähig sind. Und wir haben natürlich auch Therapieevaluierungen und Therapiefortschrittsevaluierungen in dem Rahmen, um Fragestellungen zu beantworten, um zuzuweisen zu Fachärzten etc. Also das ist so unser Hauptaugenmerk im muskuloskeletalen Bereich.
Viele Patienten kennen den muskuloskeletalen Ultraschall leider noch nicht. Ist das etwas, was in der heutigen Praxis und gerade in der Physiotherapie auch häufig angewandt wird? Ist das etwas Häufiges?
Ja, ich habe so vor 10 Jahren in meinen Fortbildungen immer noch erzählt, dass die Teilnehmer jetzt an der Revolution noch teilnehmen. Und jetzt muss ich nach weiteren 10 Jahren immer noch sagen, es ist wohl immer noch eine Revolution. Also es ist, wie du gesagt hast, es ist nichts Gewöhnliches. Wir haben inzwischen einige tausend auch Physiotherapeuten, nicht nur Ärzte, fortgebildet am muskuloskeletalen Ultraschall. Also es gibt in Deutschland eine gewisse Basis an Kollegen, die das draußen auch verwenden. Aber es ist immer noch, es ist kein Standard. Es ist immer noch was eigentlich Ungewöhnliches und in dem Sinne auch immer noch Revolutionäres. Und ich denke, das hat verschiedene Faktoren, auf denen das beruht. Insbesondere ist in Deutschland Ultraschall im gesamtmedizinischen, zumindest im muskuloskeletalen Bereich, eigentlich kein großes Thema, wenn man das direkt mit dem Ausland vergleicht, was auch mit den Regularien in Deutschland zu tun hat, was mit dem Zugang zu weiteren bildgebenden Verfahren und die Prozesse und Algorithmen, die es gibt, die sind in Deutschland sehr konträr zu dem, was ich international kennengelernt habe. Somit ist es einfach kein so populäres Thema und erst recht nicht in der Physiotherapie.
Jetzt hast du schon erwähnt, ein muskuloskeletaler Ultraschall, es geht nicht um Muskel und Knochen. Welche Strukturen kann man da genau scannen? Was kann man da genau untersuchen, vielleicht sehen?
Ja, also im Grunde kann man mit dem Ultraschall wunderbar alle Weichteilgewebe hervorragend evaluieren. Jetzt beschränkt man das mal wirklich auf den muskuloskeletalen Bereich. Und da können wir eigentlich nahezu alles sehen, solange uns kein Knochen im Weg liegt, der vom Schall undurchdringbar ist. Solange wir keine solche Widerstände vor uns haben oder extreme, und jetzt spreche ich aber wirklich von extremen Schichtdicken an Polstermaterial bei Patienten, die uns einfach Schallenergie wegnimmt, das ist auch in anderen bildgebenden Verfahren nicht immer optimal, sehen wir perfekt Haut, insofern es uns interessiert, Unterhautfettgewebe, wir sehen alle faszialen Züge, die es sich ergibt. Wir können auch Neurosonographie perfekt machen. Es gibt Sehnen, Bänder, Muskeln, alles, was an Weichteilgewebe im Organismus liegt, Flüssigkeitsansammlungen, Blut etc., das, was dort natürlich auch eine Rolle spielt, vor allem in bestimmten Bereichen, wenn man Pathologien dann evaluiert. Perfekt und in dieser Hinsicht ganz interessant, weil das was ist, damit rechnen viele nicht. Die sogenannte spatiale Auflösung, also die Detailgenauigkeit und Unterscheidbarkeit von anderen Geweben, ist in einem modernen Ultraschallgerät deutlich besser, als das auch heute noch ein Kernspintomograph generieren kann. Also wenn es wirklich Feindiagnostik geht, nicht über den groben Überblick und ja, wir haben nur bestimmte Sichtfenster und können nicht alles einsehen, perfekt gemixt oder matcht mit den anderen bildgebenden Verfahren, aber kleine Details, vor allem jetzt zum Beispiel auch im Beispiel Tendinopathien festzustellen, dort ein Staging zu machen, in welchem Stadium sind wir, haben wir gerade entzündliche Prozesse, ist es relativ ruhig, ist es eher degenerativ. Kalzifikationen, die entstehen auch in Sehnen, die können sehr klein sein, die sind am Anfang auch nicht schalldicht, da kann man doch durchschallen, das ist auch der Grund, warum man es ja ganz schlecht im Röntgenbild erkennen kann, aber hervorragend im Ultraschall, auch noch wesentlich besser als im MRT. Ausmessen, evaluieren, gucken, wie die sich verändern, die verlaufen in verschiedenen Stadien. Also das sind viele Vorteile, die im Ultraschall tief da sind, die auch nach Studienlage absolut fix sind. Dennoch ist es leider keine Standardanwendung in Deutschland, aber das hat verschiedene Hintergründe, da kommen wir vielleicht auch noch drauf während des Gesprächs.
Das machen wir auf jeden Fall, aber vielleicht da noch eine ergänzende Frage. Wie funktioniert genau Ultraschall und wie kann man denn eine Entzündung erkennen bei der Benutzung von Ultraschall?
Also, wenn man genau in die Ultraschallphysik einsteigt, dann braucht man sehr, 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 sehr fundierte physikalische Kenntnisse. Das möchte ich mir nicht antun und auch den anderen nicht. Aber im Grunde ist es tatsächlich, und wenn wir jetzt im Bereich der Physiotherapie uns aufhalten, nichts, was wir nicht kennen oder schon grundsätzlich gelernt haben. Es ist nämlich nichts anderes als das, was im Grunde der therapeutische Ultraschall auch tut. Wir sind in anderen Frequenzbereichen unterwegs, schicken aber einen Schall via Koppelmittel natürlich in den Organismus. Und jetzt im Gegensatz zum therapeutischen Ultraschall interessiert uns nicht nur das, was wir da reinschicken, sondern das, was von den einzelnen Flächen, Grenzschichten, Gewebegrenzschichten wieder zurückreflektiert wird. Und aus diesen Zusammensetzung der Schallwelle, die reingesendet wird und die Distanz und die Zeit, berechnet uns der Computer. Das ist ein Computer, ein Nicht-Echt-Bildverfahren, im Gegensatz zum Röntgenbild, genauso wie das MRT, berechnet er uns der Computer in ein Schwarz-Weiß-Kontrastbild. Ja? Und zwar in Echtzeit, also mit nicht wahrnehmbarer Verzögerung, auch heute, das lässt die Rechnerleistung zu. Und dann kriegen wir aufgrund der verschiedenen Graustufen, der verschiedenen Echogenität, wie man im Fachjargon sagt, ein Bild, ja? Das uns dann den Körper oder die Inneneinsicht in den Körper und in die einzelnen Gewebe ermöglicht. Und wenn wir jetzt darauf kommen, wie kann man zum Beispiel entzündliche Prozesse sehen, da gibt es verschiedene Zugangsmöglichkeiten. Das, was jetzt am plakativsten ist, im Direkten ist, sich anzuschauen, wenn man überlegt, was passiert bei einer Entzündung, ganz grundlegend. Wir haben verschiedene Entzündungszeichen, die wir alle kennen. Und es geht immer natürlich mit einer Durchblutungssteigerung einher, wenn es richtig akut entzündet ist. Und genau dieses Maß an Durchblutungssteigerung beziehungsweise Neovaskularisationen an einer Einsprießen von neuen Gefäßen im pathologischen Rahmen aber, die kann man mit bestimmten Ultraschallverfahren, nämlich mit der Dopplertechnik, im Idealfall hier mit einem Power-Doppler perfekt darstellen und auch graduieren und auch in ein Verhältnis setzen zur Symptomatik des Patienten, zu allem, was vorher bereits in der Anamnese und Funktionsuntersuchung stattgefunden hat, bevor wir ohnehin den Ultraschall anfassen, weil das in der Kette erst immer in dem Bereich dann kommt. Hier ist unglaublich viel Potenzial für den MSK-Bereich. Dopplern kennt man klassischerweise aus der Gefäßdiagnostik. Da macht man das auch schon seit Jahrzehnten, macht es auch sehr gut mit verschiedenen Dopplertechniken. Da gibt es noch mal einiges weiter. Und uns interessiert aber ein extrem fein auflösender Doppler, der minimal langsame Flussgeschwindigkeiten detektieren kann. Und das ist eine Herausforderung an die Ultraschalltechnik, eine sehr große Herausforderung, der man zunehmend gerecht wird. Da gibt es verschiedene Begriffe, wie das jetzt benannt wird, so zum Beispiel Supra-Mikrovaskular-Doppler. Dopplertechnik, die möglich ist, wirklich ganz, ganz, ganz kleine Bewegungen darzustellen. Ja, je langsamer sich das bewegt, je schwieriger wird es im Endeffekt abzutasten und dann auch darzustellen als Flow, also dass sich dort wirklich was bewegt. So weit ist man aber inzwischen. Also das hat auch noch einen unglaublich großen Zukunftsaspekt, wo da die Reise hingehen könnte. Dass wir nämlich initial sowas schon erkennen können, nicht erst, wenn es kocht eventuell oder auch wenn es abheilt, wenn diese pathologisch eingewachsenen Gefäße wieder rückgebildet werden, was wir ja auch versuchen durch verschiedene Behandlungsmethoden, vor allem auch interventioneller Art und Weise jetzt außerhalb von Deutschland in der Physiotherapie mit bestimmten Injektionstechniken etc. zu machen. Und dann kann man das auch dem Patienten entsprechend mit darstellen und auch sauber dokumentieren. Das ist auch nochmal ein interessantes Thema in der Ultraschall-Diagnostik und Verlaufsevaluierung.
Und jetzt bewegen wir uns im Raum Deutschland und da wird Physiotherapie auch in der Regel nicht über den Direct Access praktiziert, also über den Direktzugang, dass man vielleicht zum Physiotherapeuten sofort gehen kann. Ist es denn so, dass auch Physiotherapeuten auch Ultraschall machen können oder wer darf denn überhaupt eine Ultraschalldiagnostik abgeben?
Ja, das ist eine spannende Frage, mit der wir uns auch schon freiwillig bis unfreiwillig indirekt vor Gericht auseinandergesetzt hatten zu den Uhrzeiten. Es gibt keine absolut konkrete Regelung in Deutschland. Ich möchte mich nicht dahin bewegen zu sagen, das ist Grauzone, das überlasse ich den Juristen, weil das ist immer ein juristisches Thema. Die Quintessenz dieser ganzen Geschichte ist aber, wenn ich jetzt auf die Physiotherapie abstelle, so wie du das ja schon gesagt hast, wir haben und sind ausgebildet am therapeutischen Ultraschall. Und das Resultat eines dieser gerichtlichen Prozesse, die geführt wurden, nicht gegen uns, wir waren nur auch beteiligt und interessiert daran, war im Prinzip durch den therapeutischen Ultraschall. Ins Gewebe eingebrachte Energie ist sehr viel höher als die bei der diagnostisch benutzte Schallenergie. Das war eigentlich auch alles, darauf wurde abgestellt und demnach kann dem Patienten potenziell durch den diagnostischen Ultraschall kein Schaden zugefügt werden. Das war das Wichtigste. Das ist auch immer in dieser ganzen abgestellten Heilpraktiker-Geschichte immer dieses Thema, kann durch Falschanwendung, also mit Gewalt geht immer alles, das wissen wir, aber kann durch normale und entsprechend erlernte Anwendung da wirklich ein größerer Schaden entstehen? Nein, kann auf gar keinen Fall. Wir sind bei einem Zehntel etwa der Schallenergie, ganz grob über den Daumen gepackt. Somit hängt sich alles Weitere nach wie vor dann höchstens noch auf an dem Wort der Diagnose auf das alte Spiel. Das kann man auch mal auch umgehen, wenn man das möchte. Kein Problem. Gewebeevaluierung, ja, physiotherapeutische Befunderhebung, physiotherapeutische Diagnostik, alles gut. Also von daher.
Also rein rechtlich wäre das safe und möglich. Ja. Aber warum machen das denn so wenige Praxen? Wie du das gesagt hast, das ist immer noch im Kommen, gerade in Deutschland.
Ja, das ist eine äußerst spannende Frage. Stelle ich mir auch tagtäglich. Muss vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Ich bin die letzten 10, 15 Jahre extrem viel im Ausland gewesen. Von Südamerika bis ganz weit im Osten, bis ganz weit im Süden und ganz viel natürlich auch in den skandinavischen Ländern, in England etc. Sehr starke Unterschiede im Berufsverständnis, in der Berufshistorie und in dem Sinne von, gibt es eine quasi Hierarchie im medizinischen System oder versucht man auf Augenhöhe im Sinne des Patienten zu behandeln? In Deutschland haben wir extrem stark ärztedominant hierarchisches System. Ich will keine Aussage darüber machen, ob das gut oder schlecht ist. Es ist einfach so. In den anderen Ländern oder in sehr, sehr vielen Ländern, in weltweit inzwischen ja fast in allen Ländern, ist Physiotherapie schon lange oder immer akademisch. Das heißt, diese Fachdisziplinen, von denen wir gerade reden, die machen zusammen ihre grundständigen Ausbildungen. Die arbeiten auf Augenhöhe im Sinne des Patienten zusammen. Dort herrscht ein anderes Berufsverständnis. Und dort fragt keiner, wenn du eine Diagnostik bist, bist du Physiotherapeut oder bist du Chirurg etc. Ja, das ist dort selbstverständlich. Also es ist historisch anders gewachsen. In Deutschland hat sich abgekoppelt und dort einen Sonderweg gewählt. Und merkt man auch ja jetzt mit der Akademisierung, ist noch nichts Klares, die Ausrichtung ist noch nicht klar. Ich kann auch nicht sagen, dass grundsätzlich in den Kursen oder mehr akademische Physiotherapeuten scannen als nicht akademische, lässt sich überhaupt nicht daran festmachen bis jetzt. Ich denke, es ist ein Stück weit Unwissenheit darüber, einfach darf ich, kann ich, ja, vor allem dieses darf ich ist in Deutschland, da glaube ich, ein ganz, ganz, ganz bewegender Faktor. Also das kann man komplett sauber darstellen und erklären. Also das ist wirklich, so wie ich es vorher erläutert habe, fix, da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und jetzt muss ich mich natürlich auch trauen. Ich brauche die Idee, wie setze ich das in der Praxis ein? Also alle Sachen, die wir in den Fortbildungen dann auch live vermitteln und herausarbeiten zusammen. Wie kann das gehen? Wie funktioniert das? Wie machst du das? Wie setzt du das um? Wie integrierst du das? Wie verdienst du damit auch Geld? Wie rechnest du das ab? Etc. Also es sind ja alle spannende Fragen, die da außen rum gehen. Und ich denke, die müssen mehr auf den Tisch und mehr in die fundierte Grundausbildung auch schon in unserem Beruf. Wenn ich mit solchen Verfahren, und das ist ja leider tatsächlich auch im Medizinstudium ein Riesenproblem, von Anfang an keinen Kontakt habe, es nicht dazugehört, ich nicht einmal weiß, dass es das gibt oder was es für Möglichkeiten und Potenziale, dann tue ich mir unglaublich schwer, wenn ich hinterher erstmal 10 Jahre meine ganzen Standardfortbildungen mache, vielleicht auch nochmal umzusatteln. Ja, das sind dann eher die suchen schon nach 15, 20 Berufsjahren, gibt's nochmal was anderes? Ich komme nicht mehr weiter, ich habe jetzt alles ausgeschöpft in meinen Fähigkeiten. Ja. Wie kann ich entsprechend mich nochmal weiterentwickeln? Das sind viele Teilnehmer, die so über diesen Weg zumindest aus der nichtärztlichen Seite kommen. ich wäre großer Fan davon, dass es wie in anderen Ländern in dieser Grundausbildung ist, mit angeschnitten wird. Und eine sehr spannende Geschichte wäre in der Berufsgrundausbildung oder wegen mir auch in der weiterführenden Ausbildung, vor allem die lebendige Anatomie am Ultraschall mit darzustellen. Ich habe sehr viel am Präparat gearbeitet, ich habe sehr viel an Leichen gearbeitet. Sehr spannend, um Anatomie tatsächlich zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich aber lebendige und noch sich selbst bewegende Anatomie sehen soll, und so sind auch viele Urväter dazu gekommen, zu sagen, Ultraschall ist noch immer das einzigste Medium, in dem du während einer Bewegung Strukturen, Gelenke evaluieren kannst. Also das, was wir in unserem Beruf eigentlich den ganzen Tag machen, da sind wir doch die Experten, ja, für Dynamik, für dynamische Untersuchungen, für dynamische Evaluierungen. Und da gibt's so unglaublich viel Potenzial und auch wirklich unglaublich viel noch nicht genutztes Potenzial. Da ist auch die Studienlage noch sehr dünn. Da wird zu wenig gemacht. Also nicht, dass die Ergebnisse schlecht werden oder dass die Qualität schlecht wird. Es wird viel zu wenig gemacht, weil wer soll es denn machen? Die Ärzte machen das nicht. Das interessiert die primär nicht. Das müsste aus dem Bereich der Physiotherapie kommen. Und wenn ich viel auf Kongressen unterwegs bin und zu vielen interessanten Themen, egal ob aus der Physiotherapie oder generell Orthopädie, Unfallchirurgie, dort merkt man in Deutschland ganz arg im Gegensatz zum internationalen Raum, dass Ultraschall fast nie irgendwie platziert und selektiv und vernünftig eingesetzt wird oder überhaupt ein Thema ist. Und leider aufgrund dieser Wissenslücke oder dieses noch nicht erkannten und integrierten Potenzials kommt es A, erstmal überhaupt nicht auf den Tisch und B, sprechen dann Menschen negativ im Kontext mit Ultraschall drüber, die aber selber überhaupt nicht die Befähigung haben, damit zu arbeiten, es einschätzen zu können, aber es wird dann leider häufig schlecht geredet. Und das ist sicher nicht das, was uns weiterbringt. Man müsste sich das möglichst sauber anschauen. Zum Beispiel im Management von Tendinopathien ist es auch international so, dass der Ultraschall an vielen Stellen schlecht geredet wird von Leuten, die aber perfekt im Sinne dieser Tendinopathieforschung unterwegs sind, sich aber mit diesem Sachverhalt nicht in Gänze beschäftigen, sondern auf irgendwelchen alten Arbeiten beruhend irgendwelche Aussagen oder weil der Kollege und so weiter und so fort. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das sind so Hemmfaktoren. Ja, wir wissen ja, bis in der Praxis wirklich was ankommt, was in der Wissenschaft schon lange geklärt ist, 20 Jahre, ja, und wenn sich aber das Wissen inzwischen alle paar Jahre verX-facht, dann ist es ganz schwierig, glaube ich, den Transfer aus der Theorie in die Praxis zu schaffen und das dann auch noch umzusetzen, ja.
Ja, häufig, da muss ich auch noch was dazu sagen, dass in den Praxen der Zeitmangel herrscht, ne? Man kennt es vielleicht, ja. 20-Minuten-Takt, manche Praxen auch 15-Minuten-Takt. Wie stehst du dazu? Liegt es vielleicht auch zum Teil am Zeitmangel, dass viele Physiotherapeuten das nicht richtig in der Praxis eventuell integrieren können?
Definitiv nein. Das ist ein Selbstmanagement- und Praxismanagement-Problem. Da sehe ich ganz große Probleme und auch häufig nicht genutzte Potenziale oder Flexibilität in Praxen. Sowas lässt sich komplett problemlos integrieren. Ich kann jetzt aus meiner Erfahrung zum Beispiel sagen, wenn ich einen Patienten im Erstkontakt habe, den Patienten also mit dieser Pathologie noch nicht kenne, mit der er zu mir kommt, dann sind die fürs erste Mal mit einem 40-Minuten-Termin eingeplant. Das ist ohnehin eine Selbstzahlerleistung, da kommen wir ja wahrscheinlich auch nochmal drauf. Die unterschreiben vorher einen Honorarvertrag, die wissen genau, was auf sie zukommt. Und in diesen 40 Minuten schaffe ich es mit einem Vierteljahrhundert locker Erfahrung, das muss aber jeder für sich selber sehen, eine saubere Anamnese, eine saubere klinische Untersuchung und eine Ultraschall-Evaluierung zu machen. Was sich da dran vielleicht aufgrund der Komplexität anschließt, ist genauso, wie das in der Medizin auch stattfindet. Dann gibt's einen Folgetermin. Das trifft vielleicht bei 20-30% der Patienten zu, wo es wirklich komplexe Sachverhalte gibt, wo man nochmal irgendwo anders dran muss, wo man nochmal tatsächlich auch nochmal was repetieren muss oder wo man nochmal mit einem Fachmediziner sprechen muss, sich abstimmen muss oder mit einem versierten Kollegen, dann im Sinne des Gesamtmanagements dem Patienten weiterzuhelfen. Aber das ist planungstechnisch, das ist überhaupt gar kein Problem. Weil ob ich jetzt 20 Minuten oder 40 Minuten Takt oder eine Stunde einplan. Nacharbeit brauchst du eh noch, die musst du eh kalkulieren. Das ist ja auch alles, was in die Preiskalkulation reinfließen muss. Ja. Ich muss Berichte schreiben, ich muss Kompetenznetzwerke haben, mit denen ich das kommunizieren kann. Ja, ich brauche direkte Kontakte, eventuell auch telefonischerseits notfallmäßig. Ich habe auch Notfallpatienten in der Praxis, die innerhalb der nächsten paar Stunden notfallmäßig operiert werden müssen oder sowas. Ja, sowas kann vorkommen, wenn man dorthin will, in diesem Bereich, so wie ich es jetzt betreibe. Da gibt es ja aber ganz viele verschiedene Modelle, das zu integrieren. Ja, und wenn ich nur eine Behandlungsevaluierung machen möchte, weil ich schon einen Eingangsbefund gemacht habe, das geht in 5 Minuten dann. Weil ich weiß ja schon, was ist Sachverhalt, wo sind meine Punkte, wo muss ich hingucken, was habe ich jetzt therapeutisch gemacht, was erwarte ich mir in der Re-Evaluierung auf struktureller, funktioneller Basis und so weiter und so fort. Aber das ist auch kein Thema.
Und wenn du jetzt einen Patienten da hast und du machst die Ultraschalldiagnostik, ist es vielleicht nicht immer ersichtlich, ob die Struktur verletzt oder vielleicht gebrochen ist. Wann greifst du auf andere bildgebende Verfahren zurück, sagen wir Röntgen, CT, MRT? Wann triffst du die Entscheidung?
Ja, danke für die spannende Frage. Auch in Deutschland wieder ein spannender Weg. Ganz kurzer Ausflug dazu. In vielen anderen Ländern dieser Welt muss in ganz vielen Bereichen eine Initialdiagnostik mit dem Ultraschall stattfinden, die begründet, warum diese Maßnahme nicht ausreicht in diesem Falle und wir aufgrund dessen, schriftlich, ein weitergehendes bildgebendes Verfahren anfordern. Und erst dann wird es dann häufig auch von den Kostenträgern, abgesehen von der Notfallmedizin bitte, von den Kostenträgern erstattet. Dieser Zugangsweg ist in Deutschland ganz anders. Es kann der Hausarzt ein MRT verschreiben mit einem Verdacht auf. Also wir haben ja da einen, sag ich mal, nicht beschränkten Zugangsweg für die Mediziner, einzelne bildgebende Verfahren anzufordern oder nachzufragen, ob das eventuell sinnvoll ist. So läuft es überall anders, was auch, denke ich, sehr kostensparend ist und dem Ultraschall mehr Gewicht zuweist und auch mehr Sinn zuweist, auch im Gesamtmanagement, weil da habe ich auch keine großen Wartezeiten irgendwo, das kann ich sofort machen. So, wenn jetzt die Patienten zu mir kommen, und jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches, plakatives Beispiel, dass wir das nicht zu ausführlich machen müssen, und die haben einen mächtigen Gelenkerguss, Schulter meinetwegen. So, und ich schall alle einsehbaren Bereiche und Strukturen in der Schulter laut offizieller Charta ab, die es da gibt. Ja, es gibt Protokolle, die auch international festgelegt sind. Du schallst alles ab, du tust auch noch mehr außenrum, weil du vielleicht noch mehr weißt und kannst diesen Gelenkerguss nicht sauber zuweisen, weil es sind alle Sehnen intakt, du siehst nichts im Bereich Knorpel etc. Ja, du hast aber vielleicht schon eine Idee aufgrund der Anamnese, ja, und des Unfallmechanismus, dass es meinetwegen doch eine Fraktur sein kann. Und Frakturen kann man sehr gut im Ultraschall sehen, aber eben nicht in allen Bereichen. Und wenn ich dann da zum Beispiel eine Einblutung ins Gelenk mit habe und ich vermute und stelle nichts fest in dem Bereich, den ich sehen kann, natürlich kann ich auch was übersehen, das kann jedem passieren, dann geht es definitiv, egal in welcher Perspektive, geht es weiter über entsprechende radiologische Verfahren. Und sei es dann, das legen dann die Ärzte entsprechend fest, was Sinn macht, dass es in den MRT geht, dass es komplexerweise in den CT geht oder dass ein einfaches Röntgenbild reicht. Und das sieht man dann auch schon. Und das finde ich eigentlich sehr schön in dieser Entwicklung. Wenn man das so im Bereich der Erstdiagnostik und Eingangsdiagnostik macht, brauchst du ein absolut verlässliches Netzwerk. Netzwerk mit Hausärzten, Netzwerk mit Fachärzten, wirklich auf absoluter Vertrauensbasis, auch auf hervorragender Zusammenarbeit, dass du das auch bewerkstelligen kannst, dass die Patienten dann kompetent weiterversorgt und zeitnah entsprechende andere bildgebende Untersuchungen dann kriegen. Und das Schöne ist dann, in der Regel kommen die ja wieder zu dir zurück. Dann auch, ja, im Rahmen der Therapie, dann vielleicht auch verordneter Art und Weise, aber eben auch mit diesem anderen bildgebenden Verfahren. Das heißt, ich sehe, was ja in Deutschland auch so ein Hype ist, ich sehe Hunderttausende von MRT-Bildern und habe schon gesehen. Und es ist natürlich herausragend, wenn man die auch interpretieren kann, also nicht die Berichte lesen. Das ist das eine, das kann jeder, das ist, kann der Hausarzt, das kann irgendein anderer Facharzt etc., sondern wirklich diese Bilder, gerade auch im MRT, unglaublich spannend aus den Schnittbildverfahren zu evaluieren, anzuschauen, zu vergleichen mit seiner Eingangsdiagnostik, und das ist eine Lernkurve, die ist absolut phänomenal. Ja, im positiven wie im negativen Sinne, ja, auch wenn man sich mal getäuscht hat. Ja? Also Lernkurve ist Lernkurve. Und das ist gigantisch, wenn man also auch diese Lust hat, sich mit diesen anderen bildgebenden Verfahren in der Tiefe zu beschäftigen und sich nicht blind nur auf MRT-Berichte zu verlassen. Hier haben wir ein bisschen ein Problem, das System in Deutschland wieder geschult ist. Wir haben in der Radiologie eine untypische Generalisierung eigentlich in Deutschland. Es gibt sehr wenig, es fängt jetzt an, Subspezialisierungen im Bereich der Radiologie. Das heißt, wenn ein Radiologe alles wissen muss, von kindlichen Erkrankungen über die innere Medizin, über die Neurologie, über MSK, das kann kein Mensch verlangen, dass das im Detail immer ein 100%-Treffer ist. Und in vielen anderen Ländern habe ich es kennengelernt, jetzt zum Beispiel in meinem Bereich, dass es eben MSK-Radiologen gibt. Die macht nichts anderes als MSK. Und da sind wir qualitativ, muss man einfach so sagen, auf einer anderen Schiene unterwegs. Und im Ultraschallbereich gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viele Freaks. Und das ist in der Regel teilweise so, dass die tatsächlich auch nur noch auf einen einzigen Gelenkkomplex spezialisiert sind. Und selbst das ist herausfordernd. Aber da bist du dann halt richtig, 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 richtig gut. Also das ist so ein bisschen spannend, das ist so ein bisschen die Herausforderung, ja, Feldflur oder Wiesen oder immer mehr Spezialisierung, dann kann man aber häufig nicht mehr über den Tellerrand blicken. Ja, kennen wir aus anderen Bereichen auch so.
Es wird häufig, gerade bei bildgebenden Verfahren, kritisiert, dass eben sehr starker Fokus an der Struktur liegt. Das ist eher der biomedizinische Bereich. In der Physiotherapie ist man ja auch eher funktionell unterwegs. Man soll gewisse ganzheitliche Faktoren betrachten. Wie ist da der Ultraschall? Ist es wirklich nur rein biomedizinische Einschätzung der Struktur?
Grundsätzlich von absoluter Relevanz. Und das ist auch das, was in den Fortbildungen mit starkem Fokus betont wird. Müssen wir genau aufpassen, dass wir eigentlich nicht den Fehler machen, den teilweise unsere Berufsgruppe anderen Berufsgruppen vorwirft, nämlich primär eine Strukturdiagnose zu erstellen und, sage ich jetzt mal böse ausgedrückt, ja, Tunnelblick, den ganzen umfassenden ICF-Framework und salutogenetischen Rahmen und je nachdem, welche Philosophie man darauf folgt oder wie man das zusammensetzt, zu verhindern, dass man da in diesem Eingleisigen unterwegs ist. Deswegen ist es in diesem Algorithmus, den ich vorher schon angesprochen habe, ist der Ultraschall niemals so dieses Thema, Patient kommt rein, kriegt erst bildgebende Untersuchungen und landet dann erst beim Arzt oder Physiotherapeuten so quasi. Ne? Es ist immer selbstverständlich, zuerst die Anamnese. Es kommt erst dann eine Funktionsuntersuchung im Rahmen teilweise der Funktionsuntersuchung, kann dann der Ultraschall schon ergänzt werden, um bestimmte Tests zu evaluieren etc. oder eben erst danach. Dann insgesamt aus diesen Anamnese, Funktionsuntersuchungen und meinetwegen bildgebende Untersuchungen und Assessments, die ja auch noch andere weite Testbatterien sich da dazwischen schleichen, erst dann gibt das ganze Ding ein sauberes Bild. Und erst dann darf ich auch wirklich diese Interpretation sagen. Das heißt, ich arbeite ja grundsätzlich schon bereits indirekt im Hinterkopf während der Anamnese mit einer Hypothese. Das heißt, es fängt schon an zu rattern, bestimmten Gefahrenpunkten, die es da auch gibt, das wissen wir, und versuchen dann die Hypothese weiter zu verfolgen oder eine der Hypothesen weiter zu verfolgen über die Funktionsuntersuchung. Ja, und da ist eben die bildgebende Untersuchung neben den Testbatterien, die wir dann fahren, ist die bildgebende Untersuchung nochmal ein teilweise entscheidender Baustein. Weil wenn man sich jetzt plastisch betrachtet, einen Patient anschaut, der meinetwegen jetzt auch vom Arzt kommt mit der Verordnung Impingement-Syndrom. Naja, nun, was ist denn ein Impingement-Syndrom? Ja, ist irgendwie ein Engpass-Syndrom. Ja, schön, aber was ist denn der Engpass? Und wenn man sich das da genauer anschaut, ist, wenn man wirklich an der Schulter auch bleiben, ja, natürlich kann eine Bursitis subacromedeltoidea zum Beispiel diesen Engpass verursachen. Es kann eine massive Tendinopathie, zum Beispiel plakativ der Supraspinatussehne, diesen Engpass verursachen. Es kann eine Partialruptur mit Humeruskopfhochstand diese Impingement verursachen. Es kann ein Gelenkerguss, also und so weiter. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, eine riesengroße Kalzifikation. Und ich würde mal ganz freundlich behaupten, dass es ein massiver Unterschied ist, ob ich da Partialruptur drin habe, ob ich da Riesenkalzifikation drin habe oder ob ich da einen absolut entzündlichen Prozess drin habe, wie ich damit umgehen sollte. Natürlich bin ich jetzt auch wieder auf der Schiene, dass man sagen kann, naja gut, vielleicht kannst du erstmal nicht viel kaputt machen, wenn du das nicht weißt. Da musst du halt probieren. Das ist ja unser klassischer Weg. Wir können es nicht genau eingrenzen. Wir haben es, ja, also diese Tests, die es dann gibt, um da irgendwie eine Bursitis zu diagnostizieren, rein klinisch. Das ist Bullshit, das wissen wir inzwischen. Das ist zu isoliert, das ist zu einfach, schön wär's, ja. Wäre alles so schön einfach. Wenn ich aber dieses Wissen nicht habe aus dem Ultraschall, brauche ich Gänze in der Regel sehr viel länger, weil ich muss Strategie A ausprobieren und merke, das ging jetzt eher nach hinten los, ja. Okay, ich schwenke um in Strategie B, vielleicht ist es dann doch irgendwie was Entzündliches, mach was anderes oder mach gar nichts. Das ist ja auch sowas, was wir vielleicht an vielen Stellen mal noch lernen müssen. Weniger ist mehr, ja. Das macht den Weg eventuell länger und vielleicht auch die Leidensgeschichte des Patienten länger. Und dann sind wir eigentlich für mich an einem ethischen Punkt angekommen. So ein Stück weit muss ich den Patienten aufgrund meines akuten, nicht ausreichenden Wissens- oder Informationsstandes in der Sekunde unnötig, ja, experimentell in der Therapie vorgehen? Oder kann ich just to the point, wenn ich dieses Informationspixel mehr habe, dass ich jetzt dann eine Bursitis habe, sagen, oh, okay, das ist jetzt eher mal hands-off und wir probieren es wirklich erstmal mit NSAR oder nochmal mit ärztlicher Rücksprache, Cortisoninjektion, whatever. Und da sind wir dann schon wieder bei einem Punkt, um auf die Anfangsfragen zurückzukommen, wo man sagen muss, ja, vielleicht ist es doch sehr sinnvoll. Und es gibt viele solche Stellen, das ist jetzt einfach ein herausgegriffenes Beispiel, aber auch viele Dinge, die auch aus der ärztlichen Initialdiagnostik einfach übersehen werden, weil die Zeit nicht da ist, weil die Kompetenz nicht da ist, weil die bildgebenden Verfahren vielleicht nicht da sind. Das muss kein Hausarzt wissen. Das ist nicht die primäre Aufgabe eines Hausarztes, eine perfekte orthopädische Diagnostik zu machen. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Also die müssen so viele Sachen beherrschen und so viel organisieren und koordinieren. Da passieren halt viele unspezifische Dinge auch. Und was ich auch gelernt habe und viele andere lernen, ja, es ist in prozentual eher Fällen so, dass wir nicht fix auf ein Wort in der Diagnose kommen, zum Beispiel Supraspinatus-Sehnen-Partialruptur, sondern wir müssen sagen, das ist irgendwie komplexer, da ist eine Bursitis da, da ist ein akromialer Sporn da, da gibt es eine ACG-Arthrose, da gibt es eine leichte Tendinopathie. Und wenn man das spezifisch weiß, kann man schon eher eine spezifische Therapie auch machen und sich dadurch viel Zeit sparen und im Endeffekt eigentlich an dem Punkt, würde ich sagen, ist es ein finanzieller Aspekt, auch für den Kostenträger. Ne? Nicht erst 3 Strategien zu probieren, sondern just to the point, auf den Punkt zu kommen, eventuell eine Rücksprache mit ärztlicher Seite, weil da nochmal was passieren muss, weil das jetzt gerade nicht in dem Stadium für unsere manuelle Therapie oder aktive Therapie gedacht ist, sondern vielleicht am ersten 2 Wochen mit einer kleinen Unterstützung zur Entzündungshemmung. Und dann wird es spannend, dann wird das Arbeiten auch komplett anders. Ist komplett neu aufgesetzt. Du hast einen ganz anderen Status, du hast eine ganz andere Wirkung und du erzielst auch ganz andere Wirkungen. Und das motiviert und macht auch Spaß und bringt einfach was komplett Neues mit rein.
Jetzt hast du auch schon mal die Wirkung erwähnt auf den Patienten. Wie reagieren denn Patienten darauf, wenn sie mal die Schulter und eine bestimmte Struktur im Ultraschall sehen, die du auch zeigst oder vielleicht nicht zeigst? Wie gehst du damit und wie reagieren die Patienten darauf?
Also was bei Patienten immer ganz spannend ist, ist allgemein, was wir tagtäglich hören, vielen Dank, ich bin noch nie in meinem Leben so untersucht worden. Also da kann man jetzt auch den Ultraschall mal rausnehmen, weil man muss halt auch schon seine ganze anamnestische und klinische Sache vorher sauber machen. Das kann man mit der nötigen Zeit und Erfahrung dann auch hinkriegen. Und dann ist es natürlich was viele Patienten jetzt auch nicht erwarten, dass der nur Physiotherapeut mit einem bildgebenden Verfahren arbeitet und es scheinbar auch noch beherrscht. Das ist sicher auch in der Eigenwahrnehmung seiner Kompetenz oder einer Handlungskompetenz ganz spannend, auch was diese Vertrauensvorschuss vom Patienten angeht. Das ist schon nochmal ein Punkt, wenn du damit richtig umgehst, wo der Patient sagt, boah, das ist ja, macht Sinn, ne? Ist irgendwie perfekt. Und jetzt weiß ich auch vielleicht idealerweise hinterher, was habe ich wirklich. Ultraschallbilder mit dem Patienten zu besprechen. An manchen Stellen bietet sich das an. Wir haben ja so Links-Rechts-Vergleiche auch auf dem Ultraschall, also wo ich so ein Split-Screen machen kann und ich habe dann ein Bild gesunde Seite. Das ist auch was Tolles im Ultraschall. Aber viele andere bildgebenden Verfahren nicht. Ich kann sofort einen Rechts-Links-Vergleich machen an den Extremitäten. MRT niemals machen die beide Seiten. Ja. Seitdem es gibt irgendwie mit Trauma oder was Größeres. Ja. Und an manchen Stellen bietet sich das an, weil es einfach zu sehen ist, weil man nichts von der Diagnostik verstehen muss, sondern wie diese alten Bilderrätsel früher aus unserer Kindheit, was ist links nicht da, was rechts da ist. Ja, so in etwa ist das ja auch. Und so eine Bursitis oder solche Sachen bieten sich an. Detailliertere Geschichten sind ja schon für Leute, die sich selbst damit auskennen, nicht ganz einfach. Das macht dann meistens relativ wenig Sinn, das den Patienten zu erklären. Aber die ganzen Clips, die wir aufnehmen, also primär arbeiten wir heute dynamische Untersuchung, will auch dynamisch dokumentiert werden, Standbilder, muss nicht sein, das passt nicht so richtig zum Ultraschall, seitdem man muss mal das Bild grob beschriften noch. Diese dynamischen Untersuchungen gehen dann, wenn das notwendig ist, zum Beispiel auch an den Facharzt, an den Radiologen etc. mit dem entsprechenden Bericht, den wir dann auch schreiben. Ist ja wie so ein radiologischer Bericht auch, was ich da zusammenfasse. Also es ist locker mal eine DIN A4-Seite oder auch mehr mit allen anderen Sachen zusammen, um dann die Sache zu dokumentieren und den Facharzt mit einzubeziehen hinsichtlich konservativ machbar. Was ist seine Erfahrung, Meinung, operativ, wenn ja, wann und so weiter.
Und gibt es Gründe, warum muskuloskeletaler Ultraschall in der Physiotherapie nicht eingesetzt werden sollte? Gibt es da auch Gründe für?
Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Also wenn wir jetzt mal von der Hypothese ausgehen würden, es wäre so Pflicht und jeder müsste es irgendwie machen, muss man ganz klar sagen, das ist auch nichts für jeden. Wie auch eine Subspezialisierung verschieden sein kann und in der einen Richtung sowas eher dabei ist und in der anderen weniger dabei ist. Also du musst eine Leidenschaft dafür haben, du musst willig sein, da viel Zeit und Energie reinzubuttern in die ganze Ausbildung und in den Aufbau, Netzwerk etc. Und du brauchst auch ein Händchen dafür. Also ein gewisses Grundtalent musst du vielleicht tatsächlich auch mitbringen. Es besteht die Gefahr, und die haben wir bei allen bildgebenden Verfahren, das ist jetzt natürlich Ultraschall kein Unikum, dass man natürlich das, was du jetzt schon mehrmals angesprochen hast, den Patient durch ungünstiges Handling, was durch eine vernünftige Ausbildung aber nicht der Fall sein sollte, in eine Richtung zu triggern, die falsch positive Befunde generieren möge. Finden tun wir immer viel, ja, grundsätzlich in der Bildgebung. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, Features fit, passt es zu unserer ganzen Eingangsdiagnostik oder ist es einfach im Endeffekt ein Zufallsbefund? Zufallsbefunde sind manchmal auch lebensrettend. Das habe ich schon selber erfahren. Deswegen, manchmal ist der Zufall auch gut, aber nicht, um auf ein falsches Gleis auch abzustellen. Ne? Die Gefahr besteht natürlich. Ne? Und dann sind wir auch da in der falschen Richtung unterwegs. Und das erfordert einfach ein tiefes Verständnis und eine grundlegend wirklich intensive Aus- und Fortbildung, vor allem auch um das, was dem Ultraschall nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen wird, diese starke Benutzerabhängigkeit in eine bestimmte Struktur zu führen, die möglichst wenig Fehlschläge links und rechts offen lässt. Das ist machbar. Also dafür gibt es auch wirklich hunderte von Studien, jetzt auch nicht irgendwie direkt von uns, obwohl ich solche Sachen auch schon gemacht habe mit Reliabilitätsuntersuchungen etc., also Messgenauigkeiten teilweise, wo ich extrem selber erstaunt war von mir, dass ich das in der zweiten Nachkommastelle reproduzieren kann. Sowas funktioniert definitiv, aber braucht natürlich viel Erfahrung. Das ist im Ultraschall ein bisschen herausfordernder als in anderen bildgebenden Verfahren. Aber ansonsten sehe ich im Grunde kein großes Warum nicht.
Gut. Zurzeit ist es ja so, dass wir sprechen jetzt von der Physiotherapie, dass die Ultraschalluntersuchung oder Diagnostik nicht von den Krankenkassen erstattet, vielleicht auf bestimmte Wege eher begünstigt wird, aber nicht ganz erstattet. Würde sich was verändern, wenn die Kassen dann die Ultraschalldiagnostik erstatten würden? Hätte das eine Auswirkung auf die Einführung von Ultraschall?
Ja, spannende Frage, danke. Das ist was, worüber wir seit vielen Jahren sinnieren und uns anschauen, wie läuft es so in anderen Ländern, wie läuft es in Deutschland. Und jetzt gehen wir mal kurz einen Schwenk in die Humanmedizin. Es ist auch im Bereich der Humanmedizin keine Untersuchungsart, die attraktiv honoriert wird. Das ist auch der Grund, warum sie in dem Bereich relativ wenig durchgeführt wird und B, nur bei sehr spezifischen Sachverhalten, vor allem im Bereich der GKV, überhaupt bezahlt wird. Da sehe ich auch ein tatsächliches, eine Erklärung dafür, warum es insgesamt wahrscheinlich relativ wenig gemacht wird und warum soll ich mir dann für teures Geld so ein Gerät, jetzt vor allem im niedergelassenen Bereich, noch anschaffen, im ärztlichen Bereich auch und viel Fortbildungszeit investieren und muss regelmäßig dranbleiben. Also das ist absolut nachvollziehbar. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das eins zu eins ummünzen kann, aber ich sehe das potenziell so, dass es in unserem Bereich dann ähnlich wäre. Da nicht übermäßig viel verändert. Machbar kann durchaus sein. Ja, ich gehe aber auch nicht davon aus, dass es jemals passieren wird oder dass ich das noch erlebe. Formulieren wir das mal so. Auf der anderen Seite, um es ein wenig direkter oder vielleicht auch aggressiver auszudrücken, ich würde es gar nicht wollen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es von der Krankenkasse vergütet wird, nicht annähernd adäquat vergütet sein wird. Und dafür würde ich es dann auch nicht mehr tun, weil das amortisiert sich nicht wirklich tatsächlich. Damit kann man die Frage auch relativ einfach beantworten, aber es steht auch nicht in meiner Macht. Das sind alles politische Dinge im Endeffekt laufen. Wer weiß, was noch alles passieren möge die nächsten Jahre.
Genau, da kann sich noch einiges ändern. Ist auch schwer einzuschätzen, was auf uns zukünftig zukommt. Also wäre grundsätzlich ein finanzieller Anreiz durch die Krankenkasse eher ein bisschen schwierig. Also du siehst den muskuloskeletalen Ultraschall eher im privaten Bereich.
Ja, im Selbstzahlerbereich, genau. Und das ist auch wirklich was, Das ist kein Thema. Wenn Leute Probleme haben und du potenziell sie in ihrer Problemlösung nutzen und weiterbringen kannst, und nicht, dass ich das wollte, aber über die Jahrzehnte hinweg hat sich das bei uns in der Praxis so etabliert, dass zu mir persönlich fast nur noch aufgegebene Patienten kommen, ausdiagnostizierte Patienten kommen, wirklich verzweifelte Menschen. Ich zu sagen muss, zu 80% kann man denen herausragend weiterhelfen und auch ihren Weg managen damit. Und dieser finanzielle Aspekt, die unterschreiben ja vorher ihren Honorarvertrag, der das ganz klar reguliert. Also die wissen im Detail, was auf sie zukommt. Es wurde in zigtausenden Untersuchungen das noch nicht ein einziges Mal diskutiert, kritisiert, kritisch nachgefragt. Das ist überhaupt kein Thema. Der Rechtsanwalt nimmt auch einen ordentlichen Batzen für seine Beratung, ja, und du brauchst es auch. Ja. Und wenn es dir dann hinterher hilft, erspart es dir vielleicht viel weiteres Leiden finanzieller oder jetzt auch gesundheitlicher Art und Weise. Und so ist es da auch. Und es ist ja nicht so, dass man da alles aus dem Himmel greifen muss. Es gibt ja viele Orientierungsmaßstäbe, an denen man sich da auch mal grob aufhalten kann. Also von daher, das ist kein Thema. Also das ist nie irgendwie ein Problem. Ich habe das nie so kennengelernt. Auch bei den Kollegen, mit denen ich draußen noch in Kontakt bin, die ähnlich vorgehen wie ich. Saubere Leistung, qualitativ hochwertige Leistung, qualitativ hochwertige Bezahlung. Passt.
Im Markt gibt es sehr viele Geräte, womit man Ultraschall abgeben kann. Es gibt mit Bluetooth, wo man nur eine Sonde hat und dann die Aufnahmen auf dem Tablet einsieht. Es gibt Laptops, es gibt auch sehr teure Geräte. Wie ausschlaggebend ist das Gerät für eine gute Diagnostik? Ist sie gleich mit dem günstigen sowie als auch mit dem teuren Gerät?
Grundsätzlich ist es so, dass sich inzwischen, so wie du das schon geschnitten hast, gerade in dem Focus Point of Care Ultrasound Bereich sich jetzt extrem viel positiv entwickelt hat die letzten Jahre, was Mobilität von Geräten angeht, was Innovativität von Ultraschallgeräten angeht. Grundsätzlich ist es so, ein sehr erfahrener Sonographeur oder Sonographist, das ist ein bisschen schwierig im Deutschen, schafft es aus sehr günstigem Material viel mehr rauszuholen, als ein unerfahrener Untersucher, nennen wir es jetzt einfach mal so, aus dem Hightech-Material rausholen kann. Das heißt, die Basis für alles ist immer noch diese extrem fundierte Ausbildung. Jetzt muss man inzwischen zu unseren Gunsten oder zugunsten aller Anwender sagen, das, was vor 10 Jahren, 15, 20 Jahren noch 30.000 Euro gekostet hat, kostet inzwischen unter 10 und hat das X-fache an Qualität. Und das ist auch was Tolles. Im Bereich Ultraschall sind wir immer noch lange nicht an der Grenze der Entwicklung und Auflösungsvermögen angekommen. Da geht immer noch mehr. Das schaut in anderen bildgebenden Verfahren teilweise anders aus nach momentanem Stand. Da kommen eher funktionelle Untersuchungen dann auch dazu. Also im Ultraschall tut sich noch extrem viel. Und die physikalische Technik, also das, was man auch physisch in der Hand hat, das ist gar nicht immer so das Ausschlaggebende. Wir haben heute leider so Spektrumsonden, die große Frequenzbereiche abbilden. Das, was spannender ist, ist im Hintergrund Computertechnik und Softwareentwicklung, Post-Processing etc. Dafür braucht man dann auch nicht alle paar Jahre ein neues Gerät. Also ich habe mehrere Geräte in der Praxis, aber ein Gerät ist, glaube ich, schon älter als mein mittlerer Sohn und erst 13. Ja, funktioniert immer noch wunderbar, aber man sieht dann auch, wie sich so Stück für Stück dann doch so einiges vor allem im Bereich Softwarebedienbarkeit erweitert. Und diese ganz flexiblen Systeme, wie du es schon angesprochen hast, die sich meistens über ein internes WLAN-Netzwerk verbinden, das funktioniert besser als die Bluetooth-Geschichten. Gibt aber auch kabelgebunden mobile Systeme, die sind richtig gut inzwischen. Also da gibt es richtig fundiert gutes Material. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Tag damit arbeiten, wenn ich in der Praxis bin, weil es mobile kleine Bildschirme und so, und das ist ein bisschen schwierig in der Handhabung. Aber für alles mobilere, schnellere oder auch dort, wo es eigentlich mal ursprünglich gedacht war, Notarzt, Hubschrauber etc. Ja, Maja, also das ist göttlich. Das muss man einfach so sagen. Spotplatz, sofort Diagnostik. Und dann, wenn man in der Praxis arbeitet, nimmt man gerne einen größeren Bildschirm und hat so sein etabliertes System, das dann durchaus noch ein bisschen mehr kann. Aber perfekt, dass es die Auswahl inzwischen gibt. Dann kann man da auch sich das so zusammen, Erstwagen, Zweitwagen, so zusammenstellen, wie es braucht.
Und jetzt sind wir schon am Ende des Podcasts angekommen. Hast du vielleicht noch etwas, was du gerne den Zuhörern mitgeben würdest?
Ja, ich denke, jetzt aus ganz vielen Jahren Fortbildungen in dem Bereich, ganz vielen Kongressen, ganz vielen internationalen Aufenthalten, würde ich mir doch wünschen, dass die deutsche Physiotherapie ein bisschen innovativer, evolutionärer und auch sehr viel selbstsicherer vorgeht. Ich bin selber akademisiert in der Physiotherapie. Ich bin ein großer Befürworter, dass dieser Weg gegangen wird. Das muss ja nicht die Radikallösung sein. Es kann ja ruhig zweigleisig sein. Es gibt Ausbildung, es gibt die Möglichkeit zu studieren. Wirklich auch auf Augenhöhe mit den anderen Fachdisziplinen das zu etablieren, was im Ausland schon seit Jahrzehnten oder vielleicht auch länger üblich ist. Das würde der Rahmen der weitergehenden Professionalisierung in diesem Berufszweig und die anderen vergleichbaren Berufe sind teilweise schon weiter und schneller, weil sie besser sortiert sind und weil sie eine suffizientere Arbeit von Berufsverbänden auch erfahren. Das wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil das ein komplett anderes Tun, das ist ein komplett anderes Selbstbild, das ist eine komplett andere Wahrnehmung, sowohl von einem selbst als auch von außen, wenn man dort zumindest den Schritt weitergehen kann und es dann auch honoriert kriegt, indem er, das ist, denke ich, der Weg dazu, vielleicht auch die notwendige größere Freiheit zu bekommen. Nicht über den Kamm geschert, aber diejenigen, die möchten, sollen die Möglichkeit haben, sich auch wirklich lebenslang weiterentwickeln zu können, jetzt nicht nur im Sinn einer nach der anderen Fortbildung zu machen, sondern auch mehr Verantwortung zu tragen, in jeglicher Hinsicht und auch mit jeglicher Konsequenz. Und das gehört halt mal dazu, zum professionell sein. Das wäre mein Wort zum Sonntag.
Vielen Dank, Moritz, für deine Zeit und deine Expertise. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und hinterlasst ein Gefällt mir, ein Abo. Und ich freue mich, wenn Sie auch bei dem nächsten Podcast wieder einschaltet. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jürgen.